Die Gece Chabar, der Iran-Podcast. Hi, ich bin Stefanie Rode.
Ich bin Adnan Tawat dabei.
Herzlich willkommen zur vierten Episode unseres Iran-Podcasts. Heute wollen wir uns auf das Atomabkommen konzentrieren. Mhm. Der Iran hat wichtigen Besuch empfangen dürfen, und zwar vom Chef der Internationalen Atomenergiebehörde.
Rafael Grossi.
Genau. Und da gab es ja eigentlich seit dem letzten Jahr ziemlich viele Unstimmigkeiten. Mhm. Iran war ein bisschen auf Konfrontationskurs. Auch jetzt gibt es positive Töne, die wir da aus Teheran hören. Wir hören ganz kurz mal rein, was Ali Akbar Solehi gesagt hat, der Chef der iranischen Atombehörde. Also er sagt, es geht voran und wir sind hoffnungsvoll, dass es in Zukunft besser wird. Das ist interessant, weil es klingt ein bisschen danach, dass jetzt alles Paletti ist und der Konflikt, den man vorher hatte, also dass Iran bestimmte Auflagen bewusst verletzt hat von diesem Atomabkommen, dass das jetzt so ein bisschen entspannter ist.
Dass man jetzt eine Lösung findet. In der Tat, es gab im Zusammenhang mit dieser ganzen Problematik Nuklearabkommen und der graduellen, immer weiter wachsenden Vernachlässigung der eigenen Verpflichtungen, auch seitens Iran, nach dem Ausstieg der Amerikaner, dann zuletzt diese Spannungen mit den IAEA oder mit der Internationalen Atomenergiebehörde, die bestimmte Anlagen besichtigen wollten, die Iran aber nicht freigeben wollte zur Besichtigung. Und das wurde jetzt sehr smooth gelöst, und das zeigt einmal mehr, dass Iran noch nicht abgeschlossen hat mit dem Nuklearabkommen. Und wir wollen uns ja heute diesem Thema besonders widmen. Und ich finde, wenn du Lust hast, sollten wir vielleicht auch tatsächlich noch mal kurz festhalten,
warum eigentlich
dieses Atomabkommen? Warum eigentlich, worum ging es, und also so ein bisschen runterbrechen. Und vielleicht kann man das auf der Weise tun, dass man noch mal sagt, Iran wollte durch das Nuklearabkommen im Grunde genommen Wirtschaftswachstum erreichen. Das war Irans wichtiges Ziel. Die internationale Staatengemeinschaft, stellvertretend durch die sogenannten P5+1, die permanenten Vetomächte des UN-Sicherheitsrats und Deutschland, wollten verhindern, dass Iran irgendwann Nuklearwaffen anstrebt. Und dieses Wirtschaftsinteresse Irans und Sicherheitsinteresse der P5+1, dafür hat man dann eine Formel gefunden. Iran hat gesagt, wir fahren den Umfang unseres Nuklearprogramms runter und wir fahren die Transparenz des Nuklearprogramms hoch durch Inspektionen. Das wird begutachtet durch die Internationale Atomenergiebehörde. Und im Gegenzug gibt es Sanktionslockerungen, Aufhebungen, Aussetzungen etc.
Ja, und Teil dieser Vereinbarung war eben nicht nur, dass es Kontrollen gibt, dass Iran die Zentrifugenzahl runterfährt und auch die Anreicherung des Uran runterfährt, sondern dass man dann versprochen hat, dass 2020 eben das Waffenembargo fällt. Also das war ja verlängert worden, 2015 um 5 Jahre, weil man gesagt hat, man weiß nicht so recht, was Iran macht, auch mit dem Raketenprogramm. Mhm. Also man muss da genau drauf schauen, deshalb wollen wir das erstmal unter Kontrolle halten. Aber 2020 können wir das dann fallen lassen, dieses Embargo. Und das ist jetzt eben im Oktober dann der Fall.
Das ist jetzt sozusagen akut. Das heißt, Iran hat nicht nur wirtschaftliche Interessen und politische Interessen, sondern eben tatsächlich militärische und Sicherheitsinteressen. Und das kommt jetzt eben zusammen bei diesem Showdown, dem sogenannten Showdown, wo die Amerikaner eben versuchen, gegen das Ende des Waffenembargos vorzugehen.
Genau, wir schauen uns gleich genauer an, was das eigentlich bedeutet, ob die USA das Atomabkommen letztendlich zerstören können oder was die Europäer tun können, um dieses Atomabkommen oder möglicherweise auch ein Nachfolgeabkommen zu retten.
Genau, und damit wir das in besonders eloquenter, konziser und präziser Art tun, haben wir auch einen Gast diesmal wieder. Wir werden uns Azadeh der Zamirijad dazu holen von der Stiftung Wissenschaft und Politik und mit ihr zusammen einordnen, wie bedeutend diese Reise von Rafael Grossi, dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, die du gerade angesprochen hast, in Teheran gewesen ist, diese Übereinkunft, die es dort gab, und dass man dort offensichtlich einen guten Weg gefunden hat, wieder die, wie du schon sagtest, kränkelnden Beziehungen zur Internationalen Atomenergiebehörde in Teheran zu kitten, oder dass da die Probleme wieder beigelegt werden. Und was das bedeutet, schauen wir uns dann in der Tat an.
Lass uns aber vorher noch mal kurz schauen, was aktuell los war in den vergangenen Wochen, damit wir da auch auf dem neuesten Stand sind und dann anknüpfen können an die Debatte über das Atomprogramm.
In der Tat, wir hatten ja, unsere treuen Zuhörer erinnern sich an das Gespräch mit Bijan Khodjepur zur wirtschaftlichen Situation des Landes. Ein Themenkomplex war dabei Korruption und der mühsame Weg der Korruptionsbekämpfung. Und da gab es eine recht interessante Episode, wenn man so will, dass der Vorsitzende der Stiftung, der sogenannten Stiftung der Entrechteten oder der Bunyad Mustazafan, in einem Live-Fernsehauftritt einmal einen Rundumschlag gemacht hat, welche namhaften politischen Figuren und auch Figurinnen, muss man sagen.
Top gegendert.
Genau. Welche von denen im Prinzip Grundstücke und Immobilien in Besitz haben, die eigentlich dieser Stiftung der Entrechteten gehört. Und die Idee dieser Stiftung der Entrechteten ist gewesen, dass man nach der Revolution ganz viele Grundstücke und Paläste, die eigentlich der königlichen Familie gehört hatten, quasi, natürlich so formuliert, zum Wohle der Bevölkerung in dieser Stiftung übergeben hat, sich diese Stiftung, diese Grundstücke auch im Grunde genommen hat. Sie wurden dann aber vermietet, verpachtet etc. Und es gibt eine ganze Reihe von Staatsoffiziellen, die zum Beispiel auch vorgegeben haben, in diesen Gebäuden eine Schule zu errichten, wie das Gholam Ali Haddad Odell gemacht hat, der ehemalige Parlamentspräsident, hat aber darin gar keine Schule gegründet, sondern ein privates Haus gehabt. Und Pervis Fattah, der Vorsitzende der Stiftung der Entrechteten, hat alle möglichen Leute von Politik zum Militär und einige Geistliche richtig hart an die Mangel genommen, wurde ein Stück weit dafür gefeiert, dass endlich mal jemand diese Korruptionsfälle beim Namen nennt und auch vor großen Namen keinen Halt macht, auch Revolutionsgardisten und Artisch und Militärs. Und dann haben sich all diese Leute gewehrt mit Statements, mit Videos und so weiter. Und was dann relativ überraschend und für viele auch schockierend war, ist, dass ich glaube sogar 2 oder vielleicht auch 3 Tage später Pervis Fattah dann in einem TV-Interview plötzlich einen Rückzieher macht.
Aber man fragt sich ja, warum. Also wenn der wird sich das ja überlegt haben. Ich starte da jetzt einen Frontalangriff auf sehr bedeutende Leute in diesem Regime.
Ja.
Warum der Rückzieher?
Das ist eben bis heute Teil der Spekulation. Ist er zurückgepfiffen worden, zum Beispiel von Revolutionsführer, der gesagt hat, solche Dinge diskutiert man nicht in der Öffentlichkeit.
Aber dann, das heißt, das war vorher vermutlich gar nicht abgestimmt. Das war gar nicht klar.
Würde das ja bedeuten. Mhm. Also wenn diese Theorie stimmt, dann ist das im Vorfeld nicht abgestimmt gewesen. Andere Leute sagen, dass ihm auch zum Teil falsche Informationen vorlagen, die ihm zugespielt wurden. Und er hat geglaubt, er könnte damit zum Beispiel auch selber politisch punkten. Er, Pervis Fattah, wird auch als jemand gesehen, der bei der Präsidentschaftswahl nächstes Jahr von Bedeutung sein könnte. Entweder selber als Kandidat oder aber als Vizekandidat eines anderen. Und damit einhergehend sind nicht nur Fragen von Innenpolitik und Korruptionsbekämpfung und dergleichen, sondern natürlich auch eine außenpolitische Vision, die sich stark unterscheidet von dem der Regierung Hassan Rouhanis. Eine klare Ausrichtung eher Richtung Ostmächte, weg vom Westen. Und von daher muss man sich mit diesen Leuten und mit deren Denkweisen beschäftigen, um darauf vorbereitet zu sein, dass die Jahre, in denen man ein Atomabkommen zum Beispiel wollte mit dem Westen, dass die unter Umständen wirklich dann vorbei sind.
Genau, und dass die eine andere Sicht auf das Atomabkommen haben, das hat man jetzt auch schon gesehen, wie sie sich da positioniert haben im Parlament. Da gab es nämlich eine Initiative, einen Gesetzentwurf von einigen Hardlinern, die eben gesagt haben, wir brauchen sowas wie ein Automatic Pullout. Also falls tatsächlich im Sicherheitsrat neue Sanktionen beschlossen werden gegen
Iran. Also
im
UN-Sicherheitsrat.
Im UN-Sicherheitsrat, ja. Genau. Dann können wir innerhalb von 72 Stunden aus dem Atomabkommen aussteigen. Mhm. So, und das hat man natürlich gemacht, um einerseits zu zeigen, wir sind handlungsfähig. Also wir haben einen Plan, wir haben aber auch eine Drohkulisse, die wir aufbauen. Also dass ganz klar ist, wir sind dann weg vom Fenster. Wir haben dann keine Lust mehr auf dieses Atomabkommen. Und man setzt natürlich innenpolitisch Rouhani unter Druck, der als Moderator gilt und eben versucht noch, das Atomabkommen irgendwie zu retten, zusammenzuhalten, die Europäer ein bisschen zu bewegen. Das heißt, da gibt es einen ganz klaren Ansatz zu sagen, nee, da fahren wir dann auf Konfrontation im Fall der Fälle.
Mhm. Und es gibt nicht wenige, die in Iran, die sagen, so einen Vorlauf braucht es, um dann zum Beispiel, wenn so ein Rafael Grossi von der Internationalen Atomenergiebehörde nach Teheran kommt, dass auch er dann, dass ihm klar ist, dass hier diese Regierung nicht einfach so allem zustimmen kann, sondern intern unter massivem Druck steht und dann auch mit vielleicht mehr Zugeständnissen oder mit weniger Härte gegenüber Iran auftritt, damit diese Inspektionsanlagen oder beziehungsweise diese Nuklearanlagen, die inspiziert werden sollen, wogegen sich Iran gewehrt hatte, um das zu erreichen, musste eben ein anderer Ton angeschlagen werden und das ist Grossi offensichtlich gelungen.
Und ich vermute auch, dass es noch eine andere Strategie gibt, die ein bisschen auch langfristiger außenpolitisch angelegt ist, nämlich, dass Iran jetzt ja auffällig die Nähe zu Russland sucht. Also in den vergangenen Monaten, ich glaube im Juni und Juli, war der iranische Außenminister zweimal in Moskau und hat eben verhandelt über dieses Kooperationsabkommen, was man 2001 mit Putin abgeschlossen hatte. Das soll jetzt zum dritten Mal verlängert werden. Und das ist eine technisch-militärische Partnerschaft. Und da gab es interessante Wortmeldungen. Also der iranische Botschafter in Moskau, der hat gesagt, dass die Partnerschaft jeden Tag ein Stückchen mehr wächst. Also dass man da ganz nah zusammenkommt und bald ein neues Kapitel aufgeschlagen werden kann in der militärisch-technischen Zusammenarbeit. Und das Ganze hat natürlich Spekulationen ausgelöst über die Möglichkeit von Waffenimporten, falls dieses Waffenembargo, von dem wir schon gesprochen haben, eben Mitte Oktober fallen sollte. Also die USA nicht erfolgreich sind mit dem Plan, das zu verlängern. Und da gibt es jetzt Spekulationen darüber, naja, möglicherweise wollen die eben bestimmte Waffen von Russland kaufen. Also Geheimdienste der USA haben da schon so eine Liste und sagen, ja, Iran will bestimmte russische Panzer kaufen, Kampfjets kaufen und so weiter. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie eng möchte Russland eigentlich mit dem Iran zusammenarbeiten? Das ist ja auch eine Frage der Reputation. Also was bedeutet das für andere Kooperationspartner Russlands, also Golfstaaten, möglicherweise auch Israel, die will man auch nicht verprellen.
Klar,
also kann man dann so nah am Iran eigentlich dran sein, weshalb jetzt eher vermutet wird, dass das symbolische Einkäufe werden. Also dass Iran im Zweifel da ein paar Flugzeuge kauft, aber jetzt nicht die ganze Flotte aufmöbeln kann, sondern dass nur klar ist, hey, wir haben mit Russland, wir sind mit denen eng. Das wollen wir auch nochmal betonen, auch vor dem Hintergrund dieser ganzen Debatte und der ganzen Angriffe der USA.
So. Du hast ja diesen Showdown, über den wir gleich noch ausführlich mit Azadeh sprechen, angesprochen. Und man muss ja auch dafür sorgen auf iranischer Seite, dass Russland und China nicht irgendwie doch noch einknicken durch US-Druck und deswegen dann diese sehr öffentlichkeitswirksamen, vonstatten gegangenen Besuche und Statements, die du gerade auch schon zitiert hast von dem iranischen Botschafter in Moskau.
Dann wollen wir mal reingehen in die Materie direkt und Azadeh anrufen. Ja, mach mal.
Rufen wir sie an. Hallo, liebe Azadeh, schön, dass du dir Zeit nimmst für uns.
Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Azadeh ist stellvertretende Leiterin der Forschungsgruppe Nahe und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik und fokussiert sich in ihrer Arbeit vornehmlich um Iran. Wer in den Medien Iran verfolgt, wird ihr schon mal begegnet sein hier und dort. Insofern freuen wir uns, dass du dir heute für uns Zeit nimmst. Und wir wollen tatsächlich mit dir dieses aktuell außenpolitisch vermutlich wichtigste Thema ein bisschen aufbereiten. Das Thema Nuklearabkommen, wo stehen wir da? Und der sogenannte Showdown im UN-Sicherheitsrat. Und vielleicht hilfst du uns mal, den Einstieg so hinzubekommen, was haben die Amerikaner bereits versucht in Sachen Waffenembargo? Was steht noch aus? Und wie blickst du auf die unmittelbare Zukunft, wenn es um diesen sogenannten Showdown geht? Ist der schon im Gange? Kommt da noch was? Wie würdest du das jetzt erst zurzeit einordnen?
Gut, das ist ja schon mal eine ganze Menge gleich zum Einstieg. Fangen wir mal vielleicht damit an, wo die Amerikaner überhaupt angesetzt haben. Also das Waffenembargo gegen Iran, das im Oktober, also eigentlich mit dem 18. Oktober in diesem Jahr, auslaufen sollte. Das ist ein UN-Waffenembargo, darauf hatte man sich geeinigt im Zuge der Atomvereinbarung. Und nun hat Washington beschlossen, das wollen wir so nicht auslaufen lassen. Das würden wir gerne sozusagen auf unbestimmte Zeit verlängern. Und sie haben versucht, da eine Resolution einzubringen in den Sicherheitsrat, die absolut keine Mehrheiten im Sicherheitsrat gefunden hat. Jetzt kann man sich natürlich fragen, naja, das klingt ja eigentlich erstmal vernünftig. Warum sollte man nicht ein Waffenembargo gegenüber der Islamischen Republik verlängern? Das ist aber mit einigen Problemen verbunden. Das eine ist, dass dieser Ablauf des Embargos tatsächlich ein fester Bestandteil der Atomvereinbarung war. Das ist insbesondere auch mit China und Russland so besprochen gewesen, die sich nun geweigert haben, quasi dem Resolutionsvorschlag der Amerikaner zu folgen. Das heißt, es war von Anfang an klar, so oder so würden sich China und Russland nicht an ein verlängertes Waffenembargo halten. Zum anderen würde es eben bedeuten, dass es ein klarer Verstoß wäre gegen eine Abmachung, die man vorab getroffen hat. Und es wäre schlicht sinnvoller gewesen, wenn die Amerikaner die Zeit genutzt hätten, sich beispielsweise mit ihren Verbündeten zu koordinieren, wenn sie versucht hätten, mit Russland und China vielleicht außerhalb der UN-Resolution zu einer Einigung zu finden, die also pragmatischer wäre, effektiver wäre. Das haben sie gar nicht erst versucht. Dazu muss man aber sagen, das war auch eigentlich gar nicht das Ziel. Das geht den Amerikanern im Grunde genommen nicht um das Waffenembargo. Das war der erste Akt, wenn man so will, in diesem UN-Theater, das wir im Moment vor uns sehen. Das war der Vorwand, den die Amerikaner brauchten, um dann zu sagen, okay, wenn es eben keine Unterstützung gibt für unseren Resolutionsentwurf, dann nutzen wir einen Mechanismus in der Atomvereinbarung, diesen sogenannten Snapback, und pushen das Ding halt so durch. Also wir versuchen quasi unseren Willen so oder so durch den Sicherheitsrat zu bringen. Akt 1 ist so gelaufen, wie man erwartet hat. Sie haben keine Unterstützung bekommen. Nun folgt also Akt 2. Akt 2 war, die Amerikaner versuchen im Sicherheitsrat diesen sogenannten Snapback-Mechanismus auszulösen. So, was ist nun der Snapback? Snapback bedeutet im Grunde genommen, dass alle vorherigen nuklearbezogenen Sanktionen gegen Iran, und da gab es ja eine Menge in den letzten Jahren von Seiten der Vereinten Nationen, automatisch wieder in Kraft treten würden. Also Resolutionen, es gab ja sechs an der Zahl zwischen 2006 und 2010, die gegen Iran verhängt worden sind. Diese alten Resolutionen wären dann wieder gültig und es würden also eine Reihe von nuklearbezogenen Sanktionen wieder gelten. Die Amerikaner beanspruchen für sich, dass sie überhaupt ein Recht haben, diesen Mechanismus auszulösen. Und da befinden wir uns eben mitten im Konflikt. Europäer, Russen, Chinesen und im Prinzip eine große Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft sagt, das ist schlicht nicht der Fall. Die USA haben gar kein Recht, diesen Mechanismus auszulösen. Dieses Recht haben sie verwirkt, als sie im Mai 2018 beschlossen haben, sich von ihren Verpflichtungen in der Atomvereinbarung zurückzuziehen. Das heißt, wir sehen einen Versuch aus Washington, quasi sich einer einzelnen Provision aus dieser Vereinbarung zu bedienen, obwohl sie überhaupt nicht investiert haben in die Vereinbarung, obwohl sie sich selbst nicht an die Vereinbarung gehalten haben seit über 2 Jahren. Obwohl sie seither auch immer wieder gesagt haben, wir sind eigentlich gar kein Teil mehr dieser Vereinbarung, wir sind kein Teilnehmerstaat, obwohl sie versucht haben, quasi die Vereinbarung von allen Seiten zu sabotieren, also andere Staaten davon abzuhalten, tatsächlich ihren Verpflichtungen nachzukommen, versuchen sie nun quasi durch so eine Art Cherry-Picking, wie es so schön heißt, also sich eine Kirsche daraus zu suchen, und nun zu behaupten, ja, wir haben dieses Recht. Also sie versuchen, ein Guthaben bei einer Bank zu überziehen, bei der sie schon lange kein Konto mehr haben. So kann man das vielleicht beschreiben.
Und wenn ich da mal kurz zwischenfragen darf, was bedeutet das denn für die anderen Vertragspartner, die, wenn man im Bild bleibt, noch ein Konto haben bei der Bank? Also was würde es bedeuten, wenn tatsächlich die USA Mitte September diesen Snapback machen?
Also im Grunde genommen haben die USA ja schon gesagt, sie hätten ihn jetzt ausgelöst. Sie haben ja versucht, ihn jetzt quasi auszulösen, jetzt schon im August unter der Präsidentschaft von Indonesien. Die haben das aber noch gar nicht so richtig angenommen. Wenn sie damit weiterziehen würden, also darauf wird es hinauslaufen, die USA werden nach einer bestimmten Zeit, nach Ablauf von 30 Tagen, das ist so die Zeitspanne, die der Snapback vorsieht, 30 Tage hat der Sicherheitsrat Zeit, zu einer Resolution zu finden, die die Atomvereinbarung verlängert. Ist das nicht der Fall, greift der Snapback. So, jetzt sagen die USA, der Snapback-Countdown läuft. Nach 30 Tagen werden sie sagen, so, sämtliche vorherige nuklearbezogene Sanktionen sind jetzt wieder in Kraft. Die übrigen Parteien, Russland, China und auch die europäischen Staaten, haben gesagt, sie erkennen das nicht an. Das heißt, wir hätten eine Situation, in der wir parallele Sanktionsregime, wenn man so will, haben. Wir haben also Parallelwelten, in der unklar ist, welche Resolution und welche Sanktionen eigentlich jetzt gültig sind. Das heißt, jeder Staat muss im Prinzip für sich entscheiden, welcher Resolution er jetzt folgt. Das ist natürlich katastrophal für eine Institution wie die Vereinten Nationen, wenn sie nicht in der Lage ist, ein klares Signal zu senden, wenn sie unterschiedliche Rechtsauffassungen plötzlich hier hat über die Auslegung von Resolutionen und Sanktionen und kann in vielen Bereichen zu Konflikten führen, die vielleicht noch sehr viel größere Ausmaße annehmen werden.
Und das kann ja tatsächlich dann auch überhaupt nicht im Interesse der restlichen, also nicht nur der Partner des Nuklearabkommens, sondern natürlich auch der UN-Sicherheitsratsmitglieder und im Grunde genommen der UN als Institution. Erklärt das aus deiner Sicht vielleicht auch, wie, also doch recht deutlich das Statement der E3, also Großbritannien, Deutschland, Frankreich, die als dieses, als es um das Waffenembargo ging, um das generelle amerikanische Vorgehen, war zumindest in meiner Wahrnehmung doch ein recht deutliches und wortstarkes Statement. Wie hast du die Europäer jetzt entlang dieser Diskussion in ihrer Positionierung wahrgenommen? Also einerseits enthalten, nicht Nein gestimmt, aber auf der anderen Seite ein deutliches Statement. Kannst du vielleicht dahingehend nochmal deine Einschätzung mit uns teilen?
Ich habe das genauso wahrgenommen wie du. Es war ein vergleichsweise starkes und vor allen Dingen ein konsistentes Statement und Auftreten der E3, was ja überhaupt nicht selbstverständlich ist, auch gerade mit Blick auf den Brexit. Es war überhaupt nicht klar, ob die E3 sich auf eine gemeinsame Position so deutlich verständigen können und die dann auch durchziehen über längere Zeit. Die Europäer sind im Grunde genommen auch, das muss man schon sagen, von Anfang an in dieser Nuklearkrise der treibende Motor gewesen. Es waren die E3, die 2003 überhaupt Nuklearverhandlungen mit Iran begonnen haben, zu einer Zeit, wo Russland, China, die USA noch gar nicht Teil von solchen Verhandlungen waren. Mhm. Es waren auch die Europäer, die, nachdem die Amerikaner 2018 angekündigt haben, sich nicht mehr an die Vereinbarung halten zu wollen, die gesagt haben, wir bleiben trotzdem drin, und die tatsächlich auch konkrete Maßnahmen ergriffen haben, um irgendwie zu versuchen, diese Vereinbarung zu halten. Und es sind jetzt auch die Europäer, auch unter der Präsidentschaft Deutschlands beispielsweise jetzt im Sicherheitsrat im letzten Monat, die also versucht haben, auch Allianzen zu schmieden, auch international eine Art starke Front zu bauen, zu bilden, die sich im Grunde genommen darauf verständigt zu sagen, wir ignorieren diesen Snapback einfach. Wir lassen die Amerikaner quasi im Sicherheitsrat auflaufen. Das ist die beste Chance dafür, um so etwas wie ja, ein konsistentes Rechtssystem, Sanktionssystem aktiv vor Ort zu haben und damit vielleicht auch eben die Atomvereinbarung bis zu den US-Wahlen aufrechterhalten zu können.
Und in der Tat ist das ja insofern, also du hast ja vorhin auch nochmal die Absurdität vor Augen geführt. Kann man das nochmal etwas expliziter sagen? Also wie kann das denn funktionieren, dass im Grunde genommen eine Vetomacht etwas in Gang setzt, was andere ignorieren? Also so muss man es ja im Prinzip schildern. Kann das denn dann immer noch Schaden verursachen? Würde das für Iran bedeuten, man nimmt weiterhin Schaden am Nuklearabkommen? Oder kann auch dann Iran sich dann darin bequemen, in Anführungsstrichen zu sagen, wir ignorieren das und die haben eh nichts mit dem Nuklearabkommen zu tun und die Dinge laufen einfach so weiter? Also ist das dann quasi nur ein viel Lärm um nichts?
Also im Idealfall wäre das jetzt ein Selbstläufer, wenn wir tatsächlich eine konsistente internationale Front quasi haben bis zu den US-Wahlen, die sagt, wir halten uns an Resolution 2231, das ist die Resolution, die im Zusammenhang mit der Atomvereinbarung verabschiedet wurde. Das heißt, ein klares Bekenntnis zur Atomvereinbarung und ein gewissermaßen Ignorieren vom Versuch der US-Amerikaner, diese Vereinbarung zum Scheitern zu bringen. Wenn es eine sehr konsistente Position gibt, dann ist es tatsächlich, denke ich, im nationalen Interesse, und das weiß auch die iranische Führung, zu versuchen, in der Atomvereinbarung, so wie sie ist, erstmal weiter zu verbleiben bis zu den US-Wahlen und dann zu schauen, ob sich die politischen Bedingungen für weiterführende Verhandlungen, Neuverhandlungen und Ähnliches ändern. Das ist aber nicht gegeben. Das ist nicht gesagt, dass wir es tatsächlich bis November schaffen. Es gibt ja bestimmte Situationen, die aufkommen könnten in den kommenden Monaten, die nochmal Druck ausüben können auf einzelne Mitgliedstaaten. Nehmen wir beispielsweise die Situation Waffenembargo. Die Amerikaner werden ja irgendwann im September sagen, die 30 Tage Snapback-Mechanismuszeit sind abgelaufen. Das heißt für uns alte Resolutionen, alte Sanktionen in Kraft. Das heißt, es gilt ein Waffenembargo gegen Iran. Iran darf also keine Waffen, bestimmte Waffensysteme nicht exportieren. Nun hätten wir aber eine Situation, in der Iran ganz offiziell und sozusagen für sich, legitimerweise sozusagen für sich beanspruchen will, Waffen zu exportieren und schickt irgendwelche Ladungen durch den Persischen Golf oder sonst wohin, Amerikaner intervenieren. So, was passiert jetzt? Jetzt müssen sich die Briten positionieren, die Franzosen müssen sich positionieren, die Deutschen müssen sich positionieren und etliche andere Mitgliedstaaten auch. Sie müssen dann tatsächlich im konkreten Fall entscheiden, was machen wir jetzt mit dieser Situation, die vielleicht zu eskalieren droht. Also mit einem einfachen, ich lehne mich jetzt zurück, ist es vermutlich nicht getan. Es ist nicht eine einzelne Entscheidung, die die Sicherheitsratsmitglieder zu treffen haben, sondern sie werden immer und immer wieder vor diese Entscheidung kommen müssen in den kommenden Monaten, wo sie sich positionieren müssen. Und wenn es dort Brüche gibt, wenn dort Teheran das Signal erhält, hier könnte sich was verschieben, gerade in sicherheitspolitischen Fragen, dann kann der Druck innenpolitisch in Iran groß genug sein, zu sagen, wir riskieren das nicht, wir warten nicht die US-Wahlen ab.
Das heißt, du hast jetzt beschrieben, also es kann unglaublich viel schiefgehen, aber eigentlich könnte die Strategie sein, aushalten, bis Trump weg ist. Einfach bis November jetzt durchhalten und dann schaut man weiter. Aber was passiert denn dann? Also ist dieses Atomabkommen in der Form jetzt noch zu retten oder müsste man tatsächlich über ein Nachfolgeabkommen nachdenken, wo die Europäer möglicherweise dann auch nochmal eine stärkere Stellung haben?
Also ich denke, das Abkommen in bestehender Form wird so nicht mehr erhalten bleiben. Also das wird nicht ausreichen. Ich denke, das wissen auch beide Seiten. Auch wenn Biden zum Beispiel gewählt wird, wird er bestimmte Voraussetzungen einfordern. Er wird auch eine bestimmte Form von Leverage, die sich die Trump-Administration ja durchaus sozusagen aneignen konnte in den letzten Jahren, nutzen wollen, um weitere Zugeständnisse zu kriegen, sei es in Bezug auf bestimmte Klauseln in der Atomvereinbarung, sei es aber auch in Bezug auf Fragen, die über die Nuklearfrage hinausgehen. Also ich denke, wir können nicht davon ausgehen, dass durch eine Biden-Präsidentschaft so eine Art Status quo ante wiederkehrt. Das wird nicht der Fall sein. Aber Bereitschaft gibt es ja auch schon, auch in Teheran und auf beiden Seiten, tatsächlich über andere Dinge, auch über die bestehende Vereinbarung hinaus zu diskutieren. Das wird eigentlich unausweichlich sein.
Kannst du vielleicht noch mal kurz mit Blick auf die Reise von Rafael Grossi, das haben wir kurz besprochen, was ja irgendwie eine doch recht überraschend smoothe Angelegenheit war in Teheran. Wie wirkt das zumindest im Moment auf die im UN-Sicherheitsrat stattfindende Diskussion? Glaubst du, das war ein cleverer Schachzug Irans? Glaubst du, das wird jetzt auch nicht vieles retten? Hilft das den Europäern? Wie schätzt du das ein?
Ich glaube, das war unabdingbar und unheimlich wichtig, dass Teheran in dieser Frage der IAEA sozusagen entgegengekommen ist. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass sie sich das quasi als Trumpfkarte auch sozusagen in der Hand beibehalten haben in den letzten Monaten. Es gab für sie keinen Grund, frühzeitiger quasi auf diese Forderung einzugehen. Sie haben sich diese Karte beibehalten für eben diese Situation. Und dass Iran jetzt hier das Entgegenkommen zeigt und sagt, ja, wir gestatten den Zugang sozusagen zu diesen zwei Anlagen und den unter Verdacht stehenden quasi Anlagen, ist ja auch ein klares Signal dafür, dass Iran eben am Erhalt der Atomvereinbarung interessiert ist. Sie wissen, dass wenn sie jetzt eine zusätzliche weitere Krise innerhalb der internationalen Atomenergiebehörde kreieren, es umso schwerer wird für andere Staaten tatsächlich an diesem sozusagen an dieser Taktik, wir halten das jetzt irgendwie durch bis November, festzuhalten. Das würde einen zusätzlichen Entscheidungsdruck mit sich bringen und sehr, sehr schwer auch zu verkaufen sein. Ich denke, das ist ein klares Zeichen, sicherlich klug gespielt von Teheran, aber auch ein klares Zeichen, dass sie eben darauf setzen, dass sie das Ganze bis November noch erhalten können.
Und wenn wir nochmal kurz auf diesen Punkt der Rolle Europas kommen, in beiden Szenarien, okay, jetzt habe ich natürlich den Namen Biden schon gewissermaßen genannt. Also in dem Szenario, dass Trump eine zweite Amtszeit bekommt, in dem Szenario Biden. Wie können wir kurz nochmal überlegen, wie schätzt du die europäische Position ein? Man könnte meinen, das hat Schaden genommen. Andererseits war es jetzt doch wieder stark. Was glaubst du? Was glaubst du, was Europa in beiden Szenarios irgendwie aufbieten muss?
Also erst einmal glaube ich, dass Europa in beiden Szenarien immer noch eine Rolle zu spielen hat, und zwar eine ganz wichtige. Also erstmal bin ich nach wie vor der Meinung, wie gesagt, die Europäer waren der treibende Motor. Sie haben einen ganz essentiellen Anteil daran gehabt, dass wir überhaupt noch eine Atomvereinbarung haben. Es sind natürlich nicht nur die Europäer, aber sie sind eben ein ganz wichtiger sozusagen Faktor gewesen in dem Ganzen. Sie spielen weiterhin eine Rolle, weil sie letztlich auch die verbindende Stelle sein müssen, nach wie vor zwischen Teheran und Washington in Verhandlungen. Es gibt sicherlich auch abseits der Europäer Verhandlungs- und Gesprächskanäle, das ist immer der Fall. Aber wenn wir jetzt wirklich von formalen, wirklich öffentlich anerkannten Verhandlungen sprechen, dann braucht es ein multilaterales Format, in dem die Europäer nach wie vor eine wichtige Rolle einzunehmen haben. Das ist also das eine, ihre Brückenfunktion. Das andere ist, dass die Europäer ja auch mit INSTEX, das ist so eine Art Finanzmechanismus, der etabliert wurde, eine Zweckgesellschaft, die ja sozusagen den Handel mit Iran auch abseits von US-Sanktionen weiterhin möglich machen soll, mit INSTEX etwas geschaffen haben, das wichtig sein wird, jetzt auch für die Zukunft, zukünftige quasi Post-Sanktionsphase. Denn selbst wenn wir in eine Situation kommen, beispielsweise unter Biden, wo Sanktionen wieder aufgehoben oder ausgesetzt werden, ist ja überhaupt nicht gesagt, dass der Markt dem sofort folgt. Wir haben eine solche Unsicherheit gesehen auf dem Markt in den letzten Jahren in US-amerikanischer Sanktionspolitik, dass auch Unternehmen nach wie vor zögerlich sein werden, Sorge haben werden, ob sie tatsächlich diesen Weg gehen können. Da kann INSTEX zum Beispiel eine herausragende Rolle spielen, weil das keine private Bank ist. Das ist eine Institution, die von Nationalstaaten quasi gestützt ist, unter anderem eben von den EU3, aber auch Unterstützung hat von 6 weiteren europäischen Staaten. INSTEX kann auch weiter sozusagen ausgebaut werden, andere Staaten könnten sich dem anschließen. Also dieses kerneuropäische Projekt sozusagen, dieser Zweckgesellschaft, kann auch ein ganz wichtiges Vehikel sein, um diese ganz komplexe, über Jahre nun herausgewachsene Sanktionspolitik und die Sanktionssystem ein Stück weit wieder ins Bröckeln zu bringen. Also auch da, denke ich, werden die Europäer eine wichtige Rolle zu spielen haben.
Ja, das ist in der Theorie natürlich so geplant. In der Praxis muss man sich dann fragen, wer tatsächlich sich auf INSTEX einlässt und damit Handel betreiben will, weil wir sehen ja immer noch, dass die USA durchaus ein riesen Machtfaktor sind, wenn es um den Handel geht und einfach viele Unternehmen sagen, das ist mir zu heikel, ich will da nicht auf irgendeiner Sanktionsliste landen, auch wenn die Europäer mir sagen, dass das nicht so sein wird. Also glaubst du tatsächlich, dass es auch in der Praxis so eine große Wirkung entfalten wird und so ein sinnvolles Instrument ist?
Also im Moment unter den derzeitigen Bedingungen sind INSTEX sozusagen Kapazitäten sehr begrenzt, weil wir eine US-Administration haben, die ja gezielt auch gegen INSTEX dann sicherlich auch bereit ist vorzugehen, wenn sie diese Art von Handel nicht sehen möchte. Aber wenn wir von dem Szenario sprechen, zum Beispiel Biden wird gewählt, und das ist das Szenario, von dem ich spreche, dann würde auch in einem solchen Szenario INSTEX tatsächlich eine Rolle spielen. Wir gehen ja dann davon aus, Biden hat es ja angekündigt, dass er offen ist für eine Art Rückkehr in die Atomvereinbarung, dass es also keine gezielten Angriffe auf INSTEX gibt, dass also diese Art von Warenverkehr möglich sein soll. Das wäre zumindest die Idee. Aber wie du schon auch angedeutet hast, in der Praxis wird das auch rechtlich auch gar nicht so einfach sein. Aber da kann dann INSTEX unter diesen Bedingungen ein zusätzlicher vielleicht Sicherheitsfaktor sein für Unternehmen zu sagen, okay, die US-amerikanische Politik bewegt sich in eine andere Richtung. Vielleicht gibt es jetzt mehr Backing von Regierungsseite. Und wir haben hier eine Zweckgesellschaft, die von europäischen Staaten und idealerweise darüber hinaus, womöglich auch von außereuropäischen Staaten, China und Russland könnten sich zum Beispiel anschließen, gebackt wird, unterstützt wird, finanziell abgesichert wird. Das denke ich schon, da besteht schon das Potenzial, dass das etwas mehr Wirkung entfalten kann, als das bislang der Fall war.
Okay, ja, das macht absolut Sinn. Ich würde, wenn ich darf, abschließend noch mal so ein bisschen die konzeptionelle Kristallkugel auspacken wollen und dir übergeben, lieber Azadeh. Wir gehen ja irgendwie so automatisch immer davon aus, dass es wichtig und richtig sei, das Atomabkommen zu retten. Können wir mal kurz überlegen, was wäre, wenn das nicht gelingt, aus welchen Gründen auch immer. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass im iranischen Parlament die Forderung laut wird, unverzüglich das Abkommen zu verlassen, wenn die Sanktionen zurückkehren und so weiter, also in der UN. Was für ein Szenario würdest du gewissermaßen aufzeichnen, wenn wir merken, okay, selbst vor November oder kurz nach November fällt dieses Atomabkommen in sich zusammen? Kannst du uns ein bisschen ein paar Gedankenspiele dazu geben?
So was Apokalyptisches oder so, das wäre vielleicht ja, das. Ja,
gerne auch in Schlaraffenland oder so.
Ja, Schlaraffenland, wahrscheinlich weniger Schlaraffenland als tatsächlich Apokalypse. Das wäre tatsächlich sehr besorgniserregend. Insofern, als dass wir dann davon ausgehen müssen, dass Iran eben nicht nur sich verabschiedet von einer solchen Atomvereinbarung, sondern womöglich dann auch die Konsequenz zieht, zu sagen, wir steigen ganz aus dem Nichtverbreitungsregime aus. Und dann gibt es verschiedene Wege. Es gäbe die Möglichkeit, dass Iran tatsächlich versucht, dann verdeckt ein nuklearwaffenrelevantes Atomprogramm wieder aufzusetzen, wenn sie zu der Einsicht kommt, dass das ihre beste Option, beste Aussicht ist, um quasi ein Regimeüberleben zu garantieren, wenn sie sonst keine sicherheitspolitischen Optionen sehen. Das wäre aber auch, selbst wenn sie nicht versuchen, verdeckt ein waffenrelevantes Programm zu verfolgen, eine äußerst gefährliche Situation, weil schon der Umstand, dass wir dann nicht mehr wissen, was Iran eigentlich vor Ort macht, ohne Atomvereinbarung haben wir keine internationalen Inspekteure mehr vor Ort, eine Situation hätten, die für viele Staaten, inklusive Israel beispielsweise, untragbar wären. Die also diese Ungewissheit darüber, in welche Richtung das iranische Atomprogramm sich bewegt, nicht hinnehmen könnten. Das heißt, wir müssten dann damit rechnen, dass es vermutlich Militärschläge gibt, entweder direkte Militärschläge auf Nuklearanlagen oder auch Militäranlagen. Wir könnten mit mehr Sabotageakten rechnen. Wir haben ja schon einiges davon in den letzten Monaten gesehen. Das heißt, das Eskalationspotenzial wäre enorm hoch. Und ich fürchte, je höher wir uns und je tiefer wir uns in diese Art von Sabotage und Gegenangriff-Spirale bewegen, desto höher wird wiederum der Anreiz für Iran tatsächlich, selbst wenn sie bis dahin die Entscheidung noch nicht getroffen haben sollten, einen nuklearwaffenrelevanten Weg wieder einzuschlagen. Insofern, ich sehe da nicht viel positive Aussicht oder viel Licht am Horizont, wenn diese Atomvereinbarung komplett auseinanderfällt, ohne dass wir irgendwas dort hätten als Alternative oder als Fahrplan oder als Richtung, die darauf hinweist, dass wir weiterhin uns in eine Richtung bewegen, in der es Verhandlungen gibt darüber, wie wir mit dieser Atomkrise umgehen. Und dann hätten wir leider neben all den Krisen in der Region noch eine zusätzliche nukleare Proliferationskrise noch obendrauf.
Was ja genau das ist, was man immer vermeiden wollte, also weshalb man das Abkommen auch gemacht hat. Insofern. Absolut. Ja. Danke, Azadeh, für deine Einschätzung. Das war wirklich super.
Ja, gerne.
Auf jeden Danke. Fall. Vielen Dank für die Zeit. Wir zeichnen zu relativ später Stunde auf. Deswegen auch dafür vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Gerne, gerne.
Ich hoffe, wir haben dich nicht vom Abendessen abgehalten oder so.
Nee, ich habe vorher schon gut gegessen.
Bravo. Das war zum
Glück. Ja, nee, habe ich gerne gemacht. Und auch ein Lob an euch. Ich finde das ja ganz toll, euer Format. Ich habe schon bei der SWP geschwärmt. Ich finde das ganz toll, was ihr da macht.
Hammer, großartig. Dank dir.
Großartig, Azadeh June. Einen schönen Abend und bis hoffentlich bald.
Bis bald.
Ja, und damit kommen wir jetzt schon zum Folludel, unserem kleinen Dessert, was wir hier immer reichen am Ende des Podcasts. Das ist nicht so richtig süß heute. Nee,
heute
eher ein bisschen,
das nicht, deswegen,
ich weiß nicht, so ein bitterer,
waren schon mal die Leute.
Paar bittere Mandelsplitter vielleicht obendrauf. Es geht um eine Geschichte aus dem Dorf Abolfasl. Das ist im Süden in Khuzestan in der Provinz. Und dort haben wohl Sicherheitskräfte auf die Anweisung von der Bunyad Mustazafon, über die wir vorhin schon geredet haben, die Stiftung der Entrechteten, ein Dorf geräumt und Land konfisziert. Und die Menschen dort haben, also einige haben dagegen protestiert. Menschenrechtsorganisationen vor Ort sprechen auch davon, dass dabei Protestierende verwundet worden sind, was die Polizei dementiert. Also sie sagt, nein, wir haben da in keiner Weise auf jemanden geschossen. Und die Geschichte dahinter ist so ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Also auf jeden Fall sagen die Bewohner, wir haben da 40 Jahre ungefähr gelebt. Und die haben uns, also der Staat hat uns nicht ermöglicht, dieses Land für uns zu registrieren. Das heißt, die haben da im Zweifel nicht legal gelebt und wurden jetzt eben geräumt. Also mussten jetzt diese Häuser verlassen. Und das Ganze hat auf Social Media für ziemlich viel Diskussionen gesorgt.
Ja, die wie du schon selber sagtest, die Geschichte ist ein bisschen konfus, wirkt sie noch. Also manche sagen, über Jahre hinweg stand diese Fläche dieses Dorfes ungenutzt. Irgendwann wurden längere Mauern gezogen und diese Mauern haben dann bestimmte Leute sich genutzt, um da halt Wohnraum für sich zu schaffen. Da hat dann auch erstmal der Staat nichts gemacht und dieses Phänomen, dass in Randgebieten von Großstädten plötzlich eine kleine Kommune entsteht und auch quasi illegal mehr oder weniger, die aber dann toleriert und geduldet werden, das gibt es überall im Land, vor allen Dingen rund um Teheran. Und plötzlich hat jetzt aber die Bunyad Mustazafon, der im Prinzip diese Ländereien dort gehören, aus irgendeinem Grund, der sich jetzt in meiner Recherche mir noch nicht erschlossen hat, Anspruch angemeldet auf diese Gegend. Und da kommt es zu diesen Räumungen.
Was ja auch ein bisschen ironisch ist, ehrlich gesagt, ne? Also eine Wohlfahrtsstiftung, die vorgibt, sich um die Bedürftigen zu kümmern,
ja,
räumt ein Dorf von Menschen, die offenbar bedürftig sind.
Während der Muharram-Zeit.
Genau, nochmal.
Das ist
also
ja auch nochmal so ein Ding. Und genau so wird das auch diskutiert. Also auch von nicht nur irgendwie Oppositionsleuten, sondern auch wirklich sehr stark kritisiert von sehr loyalen Islamischen Republikverfechtern im Land selber, die überhaupt nicht verstehen können, wie kann es zu so etwas kommen. Dieselbe Stiftung, von der wir vorhin gesprochen haben, die sich gegen die Korruption der Elite und greift jetzt quasi die Schwächsten in der Gesellschaft an. Was ich sehr bittersweet an dieser Geschichte finde, was auch zu unserem Follow the passt, ist, dass der Geistliche des Dorfes, also die größte religiöse Instanz dieses kleinen Dorfes, Sayyid Yusuf Musavi, sich als kleiner Held dieses Dorfes gerade herauskristallisiert, der auf der Straße zum Teil gegen Sicherheitskräfte vorgeht und fast schon sich mit denen also wirklich auch in körperliche Fights und Auseinandersetzungen begibt, sie aber lautstark anschreit und sagt, lasst unsere Kinder, unsere Frauen und unsere Menschen in Ruhe. Und dieser Mann hat sich nach und nach durch die Social Media mehr und mehr Aufmerksamkeit ergattert und wurde jetzt dann plötzlich vom nationalen Sicherheitsberater Ali Shamkhani besucht, der Parlamentspräsident Ghalibaf war dort. Jetzt plötzlich, weil die Stimmung gekippt ist, wenden sich viele der staatlichen Elite plötzlich an diesen Mann, an die Kommune und sagen, diese Geschichte muss gelöst werden. Es gibt Foto-Ops, wo lokale Polizei und Entsandte vom Gouvernorat Khuzestan sitzen dann zusammen in einem Raum. Da versucht man jetzt Schadensbegrenzung zu machen. Und ich finde eben eine kleine lokale Geschichte wieder, die plötzlich natürlich wieder durch die Kraft von Social Media hochgepoppt ist. Staatliche Ebene meint, darauf reagieren zu müssen. Und das sind so kleine Episoden, die zeigen, wie relevant dann immer noch es ist, dass ein Aufschrei lokal passiert und dann durch soziale Medien verbreitet werden kann.
Ja, und damit sind wir eigentlich schon wieder am Ende. Aber du guckst irgendwie wie so ein Kind, was noch was sagen will.
Ich bin froh, dass du das in meinen Augen liest, denn ja, es gibt wirklich noch etwas, was ich sagen will, damit wir nicht so ganz traurig aufhören. Und zwar freut es mich so sehr, dass ein iranischer Nationalspieler, Mehdi Taremi, ein Stürmer, jetzt wieder bei einem bedeutenden europäischen Club untergekommen ist. Der FC Porto aus Portugal hat sich die Dienste dieses Stürmers gesichert und ich freue mich einfach tierisch, weil endlich mal wieder ein iranischer Fußballer in einer europäischen Spitzenmannschaft ist. Und hat lange gefehlt. Es gab lange keinen iranischen Legionär mehr in einer Top-Mannschaft. Zudem, wenn ich das auch noch sagen dürfte, Frau Rode, hat der iranische Fußballverband jetzt gegen Indien, gegen Usbekistan, Saudi-Arabien und Katar versucht, sich die Austragungsrechte der Asienmeisterschaften 2027 zu sichern. Das jetzt nochmal quasi, wenn wir schon beim Fußball sind. Und gucken natürlich auch viele gespannt drauf. Ich rechne der iranischen Bewerbung nicht viel Chancen bei, weil auch so von der Infrastruktur her, glaube ich, reicht das noch nicht. Aber naja, ich dachte, vielleicht darf ich diese zwei Fußballthemen noch hinterher
schicken. Ja, also ich würde auf jeden Fall Danke sagen an unseren Sportkorrespondenten, Adnan. Danke dir.
Sehr, sehr
top,
gerne.
Top, dass du das auch noch untergebracht hast, diese Exklusivmeldung. Vielen Dank.
Genau, und dann können wir uns ja auch irgendwann mal dem Thema Sport vielleicht komplett wenden, wenn du erlaubst.
Schauen wir mal.
Gut, alles klar. Danke fürs Zuhören.
Ja, danke euch. Ciao, ciao.
Ciao.